die Codes sind andere, ne? Die Community Orientation ist etwas, das vermisse ich auch heute noch. Also das habe ich da nicht so vorgefunden und dann auch zu verstehen, okay, wie läuft es jetzt hier eigentlich auch mit der Integration, ne? Und das, wenn ich das jetzt rückblickend auch betrachte, ist es sehr institutionalisiert. Also du triffst die Leute im Schulrahmen, im Kita-Rahmen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall auch in Vereine zu gehen. Also Vereinsmitgliedschaften sind ein ganz starker Driver und Indikator.
B-O-M
Berlin Ost Migrantisch.
Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
mit echten Berliner Biografien.
Hallo Daniel.
Hallo Eskia.
Ja, wir haben den 4. Nee.
Heute ist der 4. Juni, wir nehmen am 4. Juni auf. Wenn ihr das ja hört, ist ein bisschen später. Und wir haben heute einen Gast, den stellen wir euch gleich vor. Vorher wollen wir euch was mitteilen.
Ja, nee, wir möchten was von euch.
Genau. Wir wollen was von euch, stimmt.
Schickt uns eure Fragen.
Schickt uns eure Fragen und checkt mal die Bahnverbindung. Und zwar kann man mit dem RE2 von Berlin Ostbahnhof nach Cottbus fahren.
Fährt er direkt? Letzte Woche hätte man zweimal umsteigen müssen.
Man kann, checkt die Bahnverbindung.
Ja.
Man kann nach Cottbus fahren. Und wenn ihr das am 11.06. tut und um 18 Uhr dann ziemlich direkt am Bahnhof, im bunten Bahnhof, in so einer Kultureinrichtung seid, dann könnt ihr uns da live sehen.
Kultureinrichtung, Bar, Partyort.
Coole Leute.
Coole Leute.
Genau. Und die haben uns eingeladen in Zusammenarbeit mit der Brandenburg Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, irgendwie so heißt die,
ja.
BTU. Und die haben uns eingeladen zu einer Veranstaltungsreihe, die nennt sich Wenden, Umbrüche, Mentalitäten, ungefähr so. Und wir haben gesagt, hey, wir machen dann einen Live-Podcast und wir reden dann über die Ostdeutsche Migrationsgesellschaft. Und wir reden auch über Berlin meets Brandenburg. Und es wird so sein, dass es zwei Stühle gibt, auf denen sitzen Özgür und ich.
Und dann gibt es noch einen Stuhl, einen heißen Stuhl.
Genau. Und da können sich Leute aus Cottbus raufsetzen, aber natürlich auch Leute, die aus Berlin nach Cottbus kommen, können sich da raufsetzen. Oder aus anderen Orten in Brandenburg oder aus Sachsen.
Alle, die dort sind.
Alle, die dort sind, können sich raufsetzen und können ihre Themen einbringen und wir machen dann einen Live-Podcast.
Genau, können Fragen stellen. Wir werden auch Fragen mitnehmen, die ihr uns über Instagram oder über andere Kanäle zuschickt. Außerdem werden wir noch einen Zauberhut dabei haben, wo dann die Leute, die vor Ort sind, vor der Sendung ihre Fragen in einem Zettel in den Hut werfen können, sodass wir erstmal anfangen mit den Fragen aus dem Hut und dann geht's mit dem heißen Stuhl los. Wir haben ein Konzept für euch gemacht, schaut vorbei, es wird bestimmt lustig.
Genau, und das machen wir unter anderem auch deswegen, weil diese Folge dann am 20. Juni erscheinen wird. Und das ist unser Geburtstag. Dann sind wir ein Jahr on Sendung. On Sendung. On Air.
On Sendung. Ja, das zweite Jahr wird geprägt sein von On Sendung.
Genau, das 7. Jahr wird dann das schwerste.
Ja, aber einen Schritt nach dem anderen.
Genau. Also, 11.06., 18 Uhr, bunter Bahnhof, kommt vorbei, wir machen einen Live-Podcast. Wir probieren das einfach mal aus. Und dann
später im Stadion von Dynamo Dresden mit Kassam Saleh. Schöne Grüße von hier. Wir organisieren das noch vor der Sommerpause, dass wir im Stadion von Dynamo eine ähnliche Live-Sendung machen.
Genau. Und jetzt sitzt hier ein Gast. Den haben wir uns eingeladen. Stefan Saatmann. Hallo.
Hallo.
Hallo Stefan.
Wir haben dich aus vielen Gründen eingeladen. Ein Grund ist, dass du diesen Podcast hörst und auf uns aufmerksam geworden bist. Ein anderer Grund ist, dass du total viel, und deswegen laden wir unsere Leute ein, total viel spannende Sachen aus deiner Biografie erzählen kannst. Ich muss mal das Mikro runter machen, ich sehe dich nicht. So. Also ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen. Du bist in Riebnitz-Dammgarten geboren und aufgewachsen. Aufgewachsen, geboren in?
Rostock.
Rostock, aber aufgewachsen in Riebnitz-Dammgarten.
Genau, in Ahrenshoop bei Riebnitz-Dammgarten.
Genau, da bist du ins Gymnasium gegangen. Ne? Riebnitz-Dammgarten haben wir in letzter Zeit ja auch in den Medien was gehört. Das ist, glaube ich, so ein Ort, wo man wirklich nur dann was hört, wenn die Polizei Schüler wenn die Polizei wegen Schülern in die Schule kommt, weil die rechtsextreme Chatnachrichten oder Social Media Nachrichten gemacht haben. Nur dann hört man was von diesem Ort.
Ist das so?
Bernsteinstadt. Also es ist eigentlich ist die Welt da in Ordnung. Es gibt eine tolle Infrastruktur, es gibt einen schönen Zugang zum Botten. Aber es gibt natürlich auch solche Extreme. Von dem her, Samgarten schreibt eigentlich keine Schlagzeilen, das ist korrekt.
Ja. Ich glaube, dieses Geflüchtetenheim, um die es so viele Diskussionen gibt, dort fällt der Name gerade nicht ein. Da sollte so eine Erstaufnahmeeinrichtung gemacht werden. Es gab sehr viel Protest dagegen. Ich glaube, das ist auch in der Nähe, so eben östlich von Rostock. Nee, genau. Also ich kenne Rübnitz-Samgarten nur als den Ort, wo man durchfährt, wenn man von Stralsund nach Rostock will und im Stau steht. Also das ist noch meine Verbindung.
Ja, also ich bin 7 Jahre da zur Schule gegangen. Ich habe für den PSV Rübnitz Tore geschossen. Habe da meine Jugend und Kindheit verbracht und kehre auch immer wieder gerne in den Ort zurück. Es ist in der Tat, wenn man jetzt so schaut, die Geschichte von Rübnitz-Damgarten, wir hatten neulich da ein Klassentreffen. Mhm. Das ist interessant. Meine Generation ist ja eine Generation, die sehr stark auch weggezogen ist. Mhm. Das hat sich geändert, wenn man das mit heute vergleicht. Aber bei mir würde ich sagen, gute drei Viertel der Leute auf jeden Fall. Entweder Hamburg, Berlin oder weiter weg. Jetzt wird der Anteil größer, der auch da bleibt und sich dort eine Existenz aufbaut, einfach aufgrund der ökonomischen Verhältnisse. Mhm. Aber ich bin ab 2000er Abitur gemacht und dann klassisch in der Ausbildung schon weggegangen, Studium später. Mhm. Und genau.
Und wie ist, also ist der große Teil von den Leuten nach Westdeutschland oder?
Ich würde sagen, mixed. Also Hamburg ist natürlich einfach ein Norddeutschland funktioniert ja nicht so nach diesem Ost-West-Narrativ, sondern ob du jetzt in Cuxhaven bist oder in Rübnitz, du sprichst ein bisschen unterschiedliches Plattdeutsch, so nach dem Motto, aber die Leute, die Mentalität ist eigentlich ähnlich, sehr ähnlich.
Und alle hören Enjoy.
Und alle hören Enjoy oder NDR2 und dementsprechend, ja, es sind viele nach Hamburg gegangen, aufgrund einfach der Arbeitsplätze, Industrie, klassische Wirtschaftsmigration, würde ich sagen. Viel aber auch nach Berlin, so auch ich. Und Berlin ist natürlich schon immer ein großer Staubsauger gewesen, was die Entwicklung und auch den Wegzug betrachtet.
Aber sonst so Leipzig?
Ja, das ist auch interessant. Also die meisten sind schon in dem Sprachraum geblieben, würde ich sagen. Also dann nach Sachsen oder nach Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen ist ja auch zum Teil noch Norddeutschland sozusagen. Dann schon weniger, aber ja.
Eher in diesem norddeutschen Sprachraum.
Ja, genau. Mhm. Genau.
Genau, also das ist natürlich der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Du lebst jetzt schon seit sehr vielen Jahren, ich weiß gar nicht genau wie viele.
2009, also jetzt 15 Jahre.
15 Jahre in Berlin, im Grunewald, darüber reden wir bestimmt auch noch.
Im Grunewald, genau.
Genau. Was interessant ist, weil ja nämlich Hendrik Bolz, den wir da hatten, der ja auch aus MV nach Berlin migriert ist, quasi auch im Wilmersdorf untergekommen ist. Und auch Rimala Valiradovan, die ja auch aus Mecklenburg-Vorpommern gezogen ist, auch nach West-Berlin gezogen ist. Also das, darüber können wir gleich nochmal ein bisschen genauer reden. Du hast aber noch eine Ausbildung, du hast Abitur gemacht und dann hast du eine Ausbildung zum Koch gemacht.
Korrekt.
Was sehr stark mit deiner eigenen Familienbiografie zusammenhängt. Deine Eltern hatten eine Bäckerei dort oben und dann aber später eine Gaststätte. Sagen wir wie Ossis sagen Gaststätte, ich weiß gar nicht, ob das ein Ostbegriff ist.
Gastraum, sagt man ja auch, ne? Wenn man sozusagen in ein Restaurant geht. Ja,
Zweiraumwohnung.
Richtig.
Also du bist erstmal Koch geworden und das hast du noch in der MV oben gemacht.
Genau, ich habe die Ausbildung gemacht nach dem Abitur, erstmal Zivildienst ein Jahr, dann 3 Jahre Ausbildung im Hotel Neptun in Warnemünde.
Ja, genau.
Das war eben sozusagen aufgrund meines Milieus und Herkunft. Ich bin da oben groß geworden zwischen Bäckerei und Restaurant und dann habe ich mitgearbeitet. Und dann war es auch die damals beste Weichenstellung, wenn du mal selbstständig sein willst oder wolltest oder auch ein Hotel im Betrieb führen, dann ist das Kochhandwerk das Beste, was du machen kannst. Und das war dann auch sehr gut und sehr erfolgreich.
Man muss, glaube ich, ganz kurz, weißt du, was das Hotel Neptun ist?
Nö.
Ich glaube, wir müssen das erklären.
Ja, gerne.
Spannender Ort, ja. Gab es auch ein Buch oder Reportage, Hotel der Spione. Ne? Das war auf jeden Fall ein Prestige- Hotel auch zu DDR-Zeiten gebaut, auch für damals dann ausländische Gäste sehr attraktiv gewesen. Und das praktisch, ich würde sagen, unter den Top 5 Hotels der DDR gewesen. Erstes Haus am Platz, Ja, also ein geschichtsträchtiges Hotel.
Genau, es ist, wenn man nach Warnemünde kommt, gibt es dieses eine Hochhaus und das ist es. Es gibt jetzt noch ein etwas kleineres Hochhaus daneben.
Richtig.
So, auch so ein etwas höherpreisiges Hotel. Und ich habe tatsächlich den Traum, es ist immer noch ein Traum, einmal mit meiner Frau so 2-3 Nächte in diesem Hotel zu verbringen, weil ich glaube, es ist auch so, dass man aus jedem Hotelzimmer die Ostsee sieht.
Richtig, das Meer sehen kann, ja.
Und es ist auch direkt am Strand. Und es kostet aber so 200-300 Euro.
Ja, ich glaube, es war schon Nacht. War schon immer ein Highlight, wenn man sich das leisten konnte.
Das heißt, es war schon auch gehobene Gastronomie, wo du dann die Ausbildung gemacht hast.
5-Sterne-Hotel, genau. Es gab dann auch, ich habe dann Jugendmeisterschaften gekocht, insgesamt 14 Stück. Ich war dann im zweiten Lehrjahr schon Vize-Landesjugendmeister, war dann Landesmeister ein Jahr später, bin dann zur deutschen Jugendmeisterschaft gefahren, bin da Dritter geworden, die Bronzemedaille gewonnen. 2004 war das großes Highlight für mich auch in meinem Weg und hinter Bayern und Hamburg auf Platz 3. Und ich erzähle immer noch mit Stolz, dass die beiden Köche, die dann sozusagen vor mir waren, die waren ein Jahr vorher schon da und haben sozusagen einen Probelauf schon gehabt und hatten dann aus meiner Sicht natürlich ein paar Mühe Vorsprung, ein paar Prozentpunkte Vorsprung, die ich leider nicht wettmachen konnte. Aber ja, das war schon eine große Nummer für mich damals. Und natürlich auch ein Erfolg, der mich stolz gemacht hat, mir Selbstvertrauen gegeben hat und ja, das auch mir für Mecklenburg-Vorpommern damals eine schöne Sache gewesen ist.
Und dann bist du zurück in die Gaststätte?
Dann bin ich auf Wanderschaft gegangen. Ich war dann in Schweden und in England, habe da im Ausland gearbeitet, bin dann nach einem Jahr zurückgekommen, bin dann im Skempinski Grand Hotel Heiligendamm, hab da ein Jahr gearbeitet, auch als Koch.
Da wo der G7 war?
Da, wo G8 war es damals noch, genau, richtig, mit dem großen, mit diesem mega Strandkorb und genau vielen politischen, hochkarätigen Gästen.
Und aber da, warst du zu der Zeit dort?
Nein, ich glaube, ich war nicht zu der Zeit dort. Nee, das war danach, glaube ich, 2007 war der Gipfel und ich war im Vorfeld da, 2005 bis 2006. Und dann war dann wieder so eine Weichenstellung für mich. Ich hatte dann Kontakt zur deutschen Kochnationalmannschaft. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und bin dann, um den Weg weiterzugehen, um mich weiterzuentwickeln, habe ich dann mich für ein Studium entschieden, hatte dann die Auswahl zwischen Berufsakademie, Fachhochschule, Universität, habe mich dann für die Fachhochschule in Stralsund entschieden und bin dann 2006 sozusagen aus dem Koch-Dasein ausgestiegen und bin an die Hochschule, die Fachhochschule Stralsund damals noch, heute heißt die Hochschule, gegangen, um Betriebswirtschaftslehre zu studieren, ganz klassischen kaufmännischen Studiengang. Habe halt auch so diese, ja, im Prinzip Handwerk, Kaufmann-Ebene gewählt, um dann eben auch weiterzukommen, um mich weiterzuentwickeln. Und ja, das war super. Ich bin angekommen wie so ein ausgetrockneter Schwamm, habe das alles wahrgenommen, habe dann das auch genossen, dass die Hochschule, dieses ja, Wissen aufnehmen, all die Vorgänge. Und dann ging es eigentlich auch wieder ziemlich schnell weiter. Hatte dann ein Begabtenstipendium bekommen von der Adenauer-Stiftung, habe mich dann da engagiert, politisch auch, habe mich da eingebracht, war Tutor und studentische Hilfskraft und so weiter. Und ja, das war eine gute Zeit für mich damals.
Und hattest du im Hinterkopf, dass du dann zurückgehst und die Gaststätte über, also war das treibend für BWL oder also für die Auswahl von BWL als Studiengang?
Das war damals auch treibend für diese Auswahl des Studiengangs, genau. Ich bin dann nach einem Jahr an der Hochschule und mit dem Stipendium auch in Kontakt gekommen mit meinem damaligen Vertrauensdozenten. Der hatte zur Energietechnik promoviert im Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Und dann war im Prinzip in dem Zeitraum die Weichenstellung, okay, ich werde nicht zurückkehren, ich werde nicht ins Hotelgewerbe einsteigen, das nicht weitermachen. Das hatte meine Schwester auch weitergemacht. Den familiären elterlichen Betrieb, sondern ich bin dann eben in diese Energierichtung weitergegangen und habe dann auch den Masterstudiengang so gewählt und die Promotion und auch den Berufseinstieg. Und das war dann für mich eben auch so ein Stück weit dieser, das Verlassen dieses Pfades, sage ich jetzt mal, ne? Diesen Einschlagen eines anderen, eines neuen Weges. Und was das so bedeutet hat, dann auch im Nachgang, das habe ich erst später realisiert, diese ganze Entwicklung, die dann damit ausgelöst wurde. Das war sehr spannend.
Es ist ja es gibt ja diese Band Feine Sahne Fischfilet. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die kommt auch aus dem Norden da, aus der Gegend.
Kenne ich von den Materia-Konzerten, wo ich war, im Ostseestadion als Vorband.
Oh ja, sehr gut. Und die haben ja dieses eine Lied, eine ganze Generation kennt diese Frage schon, gehen oder bleiben. Und du hast offensichtlich ja sehr lange versucht zu bleiben dann auch.
Korrekt. Also
Ausbildung in Warnemünde, Fachhochschule in Stralsund. Und ich würde, und dann kommt dieser Turn zur Energiewirtschaft, und da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Und trotzdem würde ich gerne noch ganz kurz da oben bleiben, weil du hast mir auch im Vorgespräch erzählt von den Baseballschlägerjahren letztendlich, in denen wir da quasi aufgewachsen sind. Und ich glaube, wo es eben auch Anknüpfungspunkte her gibt zu unseren Folgen, zu Fußball von Özgür und Strelitz und so. Und was du, also darüber können wir gleich nochmal reden. Und was du mir dann auch nochmal erzählt hast, ist, dass du dann in Stralsund auch eine politische Gruppe quasi gegründet hast, die von der Jungen Union,
ganz genau,
als Antwort auf die Nazis, die da in Stralsund vor Ort waren. Ne?
Ja, richtig. Also man muss sich an die Zeit zurückversetzen, ein Stück weit. Ne? 2005, 2006, 2007 Wirtschaftskrise in Deutschland, über 5 Millionen Arbeitslose. Es war schon ziemlich depressive Lage. Und damals war die NPD kurz vor dem Einzug in den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern und im Gegensatz zur heutigen Organisation war die NPD natürlich auch sehr offen, rechtsextremistisch, verfassungsfeindlich und so weiter. Und wenn man so wie ich jetzt jemanden sich hinter dem Begriff weltoffener Patriotismus, wenn man sich dahinter versammeln kann, dann ist das etwas auch, wogegen man was tun muss gegen solche Entwicklungen. Und ich habe mich damals dann interessehalber engagiert, auch in der Jungen Union in Rostock und haben da mitbekommen, in Stralsund gibt es keinen Jugendverband für die Jungen Union.
Wir reden über den Wahlkreis von Angela Merkel.
Wir reden über den Wahlkreis von Angela Merkel. Wir reden mit Stralsund auch über ein Regional- und Mittelzentrum, was auch eine hohe wirtschaftliche, politische Bedeutung in den Regionen hat und was auch Tourismus mit der Fachhochschule, mit dem Europäischen Museum des Jahres 2011 hier, dem ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Museum, Ozeanium, genau, auch so ein paar Highlights bietet. Letztlich keiner politischen Organisation, die, ich sag mal, eine konservative Wählerschicht, eine konservative politische Spektrum anspricht, sich dahinter zu versammeln. Und dann habe ich das gemacht, 2005. Das war wirklich auch eine sehr dynamische Zeit. Wir waren dann zwei Monate lang auf Platz 1 der Neuzuwächse, sind da von 0 auf 35 Mitglieder hochgegangen und haben dann auch den dortigen Bürgermeisterwahlkampf mit unterstützt, haben auch eine gewisse Sichtbarkeit gehabt und Themen besetzt und sozial auch engagiert letztlich. Ne? Also wir haben auch klassisch Weihnachtsfeiern für sozial Benachteiligte organisiert, also einfach ganz normale Dinge. Aber haben natürlich auch Themen besetzt, um dann auch eine Abgrenzung zu haben gegenüber radikalen, rechteren Positionen. Und ja, ich finde das spannend, wenn man das in die heutige Zeit transformiert, ist es ja letztlich wieder so, dass man, wenn man sich für einen weltoffenen Patriotismus bekennt, dann sind das Zeiten, die natürlich auch wieder Engagement hervorrufen müssen.
Ja. Und es gab ja Anfang des Jahres diese Diskussion, ne? Also gerade im Osten hatte ich das Gefühl, war das tatsächlich häufiger umstritten, ob die CDU zum Beispiel bei diesen Demonstrationen für Demokratie dabei sein darf. Also dass da sozusagen Gruppen, die es organisiert haben, die gesagt haben, ja eigentlich nicht, weil eigentlich machen die ja auch, ich meine, da kann man politisch drüber diskutieren, machen die ja auch die Politik, die wir eigentlich ablehnen.
So. Ja.
Und dabei in Aachen zum Beispiel stand dann Armin Laschet auf der Bühne und hat diese sehr prominente Rede gehalten, die ja auch dann in Social Media rumging. Und also die Diskussion haben wir wieder, ne? Also wie integrativ sind die Demokratinnen in ihrer Vielfalt miteinander?
Ja, oder absolut.
Oder zerlegt man sich?
Also das war ja auch das Spannende jetzt mit den Demonstrationen gegen rechts, ne? Wenn man das so nicht weiter differenziert, dann schließt man damit auch eine gewisse Community auch aus, ne? Und diese Community braucht man letztlich auch im demokratischen Spektrum, ne? Dann ist natürlich auch so, dass innerhalb der CDU oder auch anderen konservativen Schichten natürlich auch es wieder mehr Liberalere gibt, mehr Konservative, Nationalkonservative, Wirtschaftsliberale, also sozialorientierte, sozialkonservative. Also da gibt es so viele Feindifferenzierung und ich gehöre da auch sicherlich zu dem eher wirtschaftsliberalen Teil, aber mir war das einfach wichtig, da irgendwo mich zu engagieren und gegen diesen Rechtsextremismus und diese Verfassungsfeindlichkeit dann auch dagegen mich zu engagieren und dafür einzutreten. Und ich glaube, das hat an Aktualität nicht verloren.
Und ich meine, das, was du beschreibst, das gilt ja nicht nur für die Unionsparteien, für die CDU, es gilt ja auch für die SPD, die ja auch historisch eine Volkspartei ist. Und eine Volkspartei hat eben verschiedene Flügel. Auch andere Parteien haben verschiedene Flügel, aber gerade Volksparteien haben dann noch mehr Flügel, die natürlich irgendwo moderiert werden müssen. Oder eben, also ich kann mir vorstellen, dass in der Sozialdemokratie auch einige Flügel gemeint sein könnten, wenn man gegen rechts als Riesencontainer demonstriert.
Ja, und wenn ich da noch was einfügen darf, auch, also was mich auch stört, ist auch so, sind so Wegnahme von Begriffen, ne? Also wie jetzt auch Begriffe und Symbole, die einfach gekapert werden, ne? Mhm. Und das ist was, ich glaube, da muss man auch als demokratische Mitte, muss man da einfach wachsam sein, ne? Was passiert da an den politisch extremen Rändern, wenn so Begriffe wie Deutschland oder die deutsche Fahne oder andere Dinge einfach gekapert werden und instrumentalisiert werden. Ich glaube, das ist sehr gefährlich und dem muss man sich entgegenstellen.
Mhm. Und dann gehört ja auch dazu, du hast mir das erzählt, dass auch du von Nazis weggelaufen bist in Ribnitz.
Ja, also das ist klar, das war damals einfach präsent in meiner Jugend, in meiner Zeit. Da gab es, das hat sich auch verändert. Ne? Heute ist das subtiler und versteckter. Mhm. Aber damals gab es eben diese Jugendclubs, wo man sich getraut hat, vorbeizugehen. Ja? Oder wir haben Fußball gespielt und nebenan waren dann irgendwelche Gruppierungen, die oben ohne mit Hunden und so da sich aufgehalten haben. Also es war einfach, das habe ich auch viel später erst realisiert, dass da natürlich auch eine gewisse Aggressivität einfach auch da war. Genau, ich selber bin wahrscheinlich so behütet aufgewachsen, dass ich das nie als direkte Bedrohung, ich bin nie in so eine Bedrohungssituation gekommen, aber na klar, die Vibes und die Atmosphäre, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Stralsund ist ja auch, ich kenne diese Hochschule tatsächlich auch als Hochschule für sehr führend in Energiefragen.
Ja.
Ist doch richtig, oder?
Richtig, gibt es ein
Institut. Also war jetzt nicht so überraschend.
Ja, richtig, gibt es ein Institut für regenerative Energiesysteme. Es ist natürlich so, dass da oben, und das gilt, glaube ich, auch für viele Orte in den östlichen Bundesländern, BTU Cottbus auch oder die Uni Leipzig, Fachhochschule Straße und Rostock, dass Energie einfach als Thema dort gesetzt ist. Ob man natürlich auch aus einer Historie kommt, wo Energiepolitik eine große Rolle gespielt hat, sowohl in den Jahren der DDR als auch nach der Wiedervereinigung heute, man einfach in einem ständigen Transformationsprozess auch ist. Stralsund ist da auf jeden Fall auch mit Windenergie, mit dieser Integration erneuerbarer Energien beschäftigt und hat auch ein Wasserstoffforum schon etliche Jahre seit 1992 etabliert, was jetzt natürlich Wasserstoff, wer die Thematik beobachtet, ist so ein bisschen zurückgekommen, auch als energiepolitisches Thema. Also das hängt da sehr eng miteinander zusammen.
Und der Vertrauensdozent aus Karlsruhe, das war ein Westdeutscher?
Ja, der war McKinsey-Berater und Ex-McKinsey-Berater, der ist... ich kann ihn ja auch gerne grüßen. Weiß nicht, ob ich ihn erwähnen darf. Aber er ist, genau, er, ich habe auch für ihn dann gearbeitet eine Zeit lang und das war wirklich für mich auch so ein Beschleuniger auch in meiner Entwicklung, weil er hat natürlich einfach von seinem Mindset, seiner Herangehensweise, wie er Projekte aufgesetzt hat, wie er sich bewegt hat, eben auch in dem Raum hat er einfach ganz anders agiert als das, was ich so kannte. Und das waren für mich tolle Lernkurven. Ja. Er hat mich auch ein bisschen mit den Codes vertraut gemacht, ne? Und da bin ich auch heute noch. Also dieses Thema, was ihr ja auch aufgreift in eurem Podcast, das hat mich ein Stück weit bewegt, weil ich finde, wenn man so ein Mindset dafür entwickelt, dann versteht man dieses Land besser. Und man kann vor allem auch noch mal besser, intensiver auch über Zukunftsprojektionen sprechen, also politische Themen, Initiativen, Maßnahmen ganz mit einem ganz anderen Wirkungsgrad auch diskutieren, wenn man dieses Verständnis hat, ob das, was man da möchte, ob das überhaupt funktioniert in dem Raum oder nicht.
Ja, du beschreibst ja so eine Ambivalenz, ne? Weil ich habe das auch, also wir wissen ja, und das gibt es auch gut beforscht, dass es nach der Wiedervereinigung, nach der Friedlichen Revolution, über diese Begriffe müssen wir auch mal reden, irgendwann in unserem Podcast, dass es sehr viele Transfereliten gab, auch in die Hochschulen hinein. Also dass, wenn du da Prof, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Prof war, aber wenn man mit Profs sozusagen zu tun hatte, hatte man sehr häufig mit westdeutschen Biografien zu tun. Und es wird ja auch viel kritisiert. Und gleichzeitig ist es natürlich auch genau das, was du beschreibst, auch eine Chance, sich zu integrieren,
ne? Ja.
In dieses Mindset. Aber gleichzeitig heißt es auch, ankommen in dem Mindset. Also wer sozusagen nicht im Mindset ankommt, macht dann halt nicht mit. Also da ist so eine Ambivalenz drin, habe ich das Gefühl.
Ich hab auch Glück. Ich bin Jahrgang 82. Ich war jung genug, um mich noch besser integrieren zu können. Ich habe beobachtet, dass auch in meinem Umkreis, wenn du 5, 10 Jahre älter gewesen bist, dann hattest du schon eine andere Herausforderung. Ne? Also ich Ich bin das Musa reingekommen letztlich. Und zu dem Punkt, den du ansprichst, ja, also ich habe auch im eigenen familiären Bekanntenkreis Erfahrung gesammelt, dass es natürlich auch für manche auch ein Karriereblocker gewesen ist, die vielleicht Mitte 30, Mitte 40 gewesen sind, als die friedliche Revolution stattfand, danach die Wiedervereinigung und auf einmal die Ausschreibungskriterien für Professuren sich verändert hatten. Und ich finde, das ist auch was man transparent machen muss. Das ist sowieso auch mein Motiv, auch warum ich heute hier sitze. Ich möchte diese Zusammenhänge einfach sichtbar machen, damit ein besseres Verständnis entsteht. Und im wissenschaftlichen Kontext ist es ganz klar, sind es die Veröffentlichungen gewesen. Ostdeutsche Wissenschaftler hatten einfach nicht diesen Track Record an schriftlichen Veröffentlichungen, der in dem westlichen System natürlich Standard war. Und wenn das ein Kriterium gewesen ist, dann war das der Showstopper. In Stralsund gab es auch ostdeutsche Professorinnen und Professoren, die insbesondere in diesen Funktionalfächern, also Mathematik, IT, also eher so technisch-fachliche Themen, da waren die halt im Prinzip sehr stark vertreten. Ne? Und das ist auch so ein gewisses Muster, was ich zumindest in meiner subjektiven Erfahrung weiterhin sehe, auch in der heutigen Gesellschaft, dass, ich sag mal, die Fachgebietsleiter durchaus oft mit ostdeutschem biografischen Hintergrund sind, aber General Manager, die kommen eben einfach mit einem westlichen Hintergrund und jetzt nicht schwarz-weiß. Ich will da jetzt hier niemanden diskreditieren oder zu nahe zu treten, aber es ist zumindest ein Muster, was sich erkennen lässt aus meiner Sicht.
Und was waren das für, du hast ja von Codes gesprochen, was waren denn das so für Codes, die du dann bei diesem Vertrauensdozenten beobachtet oder identifiziert hast?
Ja, also bei meinem Vertrauensdozenten war es schon auch die Art und Weise, wie man Dinge darstellt. Also ja, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ja, das ist so ein gutes Beispiel dafür. Ne? Ist ein Projekt erfolgreich, ja oder nein? Wann ist es wie erfolgreich? Wie gehe ich Projekte an? Wie kann ich integrieren? Auch schon auch der Code, immer auch Ziele zu haben, Visionen zu haben, think big. Dann ist es auch ein Code, wie erzähle ich meine Lebensgeschichte? Ja, bin ich halt irgendwie, wusste ich mit 15 schon, dass ich an die Schnittstelle von Politik und Wirtschaft will und dann habe ich alle Wege dahin so gebaut, dass ich dann am Ende heute da sitzen kann? Oder ist es einfach eine natürliche Step-by-Step-Entwicklung gewesen? Ne? Und ja, das sind so, denke ich, Bereiche, wo ich so ein Coding auch, ja, oder verschiedene Codes auch erkenne.
Ja, ich finde das total spannend, weil genau darum geht es ja, ne? Dass wir reden ja eigentlich ständig hier über Codes und auch über darüber, wie wir eine Desillusion oder Desillusionierung an der Universität erlebt haben. Du kommst da hin und hast das Bild von hochintelligenten Menschen, die sie sicherlich sind, aber auf dem Weg dahin erkennst du halt im Laufe der Zeit, dass die eben mit Wasser kochen und alle eben auch ihre Unzulänglichkeiten haben. Und das zu erkennen ist natürlich einerseits das Identifizieren von Codes und dann zu sagen, aha, das ist anscheinend das Rezept und dieses Rezept könnte ich auch anwenden. Andererseits natürlich auch die Selbstwirksamkeit, genau. Dass du halt dann sagst, okay, dieses Rezept, das kann ich auch. Und dann eben zu sehen, aha, ich kann eben selbstwirksam sein und ich kann mir das, was du gerade so beschrieben hast mit diesen verschiedenen Punkten, ich kann die Punkte auch sehen und ich kann diese Punkte auch verbinden und mir etwas, eine Vision aufbauen oder ein Ziel aufbauen.
Ich habe auch das Gefühl, dass es genau dieses Selbstwirksamkeitsding, es gibt halt diese Erfahrung, ob du halt darauf wartest, dass jemand dich fragt, ob du dir was zutraust oder du gehst halt selber los und sagst, ich traue mir was zu.
Ja.
Also auch in meiner eigenen Entwicklung, wir sind gleich alt, gibt es diese Momente, in denen ich verstanden habe, ich muss schon danach fragen. Ich kann nicht darauf warten, dass mich jemand fragt. So.
Ja.
Also gibt es genug andere, die gefragt werden können. Und du hattest es auch im Vorgespräch, also ne, deine Geschichte geht ja weiter. Ich glaube, da kommt noch mal kurz Leipzig. Und dann kommt, ich habe jetzt nicht alle Firmen, wo du gearbeitet hast, auf dem Zettel, aber du bist jetzt in der Energiewirtschaft tätig und arbeitest jetzt im Vorstand, im erweiterten Vorstand.
In der Stabsstelle für einen Vorstand.
Genau. Also du, ne, du hast sozusagen bist diese Schritte gegangen und du hast mal eben gesagt, es gibt halt den Moment, an dem, also ne, bis dahin bringt man Leistung. Mhm. Ne, man schreibt diese Artikel, du hast auch Hochschuldozenturen gehabt und, und so und auch, ne, das kennen wir ja auch, wir schreiben unsere Artikel, wir bringen Leistung und dann gibt es aber diesen Moment, wo dann noch andere Dinge darüber entscheiden, ob man weitergeht. Ob man zum Beispiel sagt, hier, ich stehe dafür bereit, das zu machen. Oder
ja, und letztlich den Codes entsprechend sich auch aufstellen und verhalten kann und auch wissen kann, okay, ich muss sozusagen, um weiterzukommen, muss ich mich auch aktiv und strategisch um Dinge kümmern und die vorantreiben. Ne? Ich glaube, das ist zum einen ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch wie soll ich das ausdrücken? Also Netzwerke spielen dann auf einmal auch eine größere Rolle, spielt gewisser Track Record eine Rolle und dazu zählt nicht nur sozusagen jetzt die innerdeutsche Perspektive, sondern auch, in welchem Ausland bin ich vielleicht gewesen, was für Sprachen spreche ich, was für Institutionen sind mir wie bekannt, das ist einfach die Anschlussfähigkeit. Ne? Und was ich zu diesen Codes auch noch sagen wollte, die dann an dem Stadium auch eine gewisse Rolle spielen, ist, das gilt aber auch umgekehrt. Ne? Also man hat ja sozusagen die eigenen Codes, die kennt man ja sowieso schon. Ne? Und ich finde, das ist immer wieder auch interessant, wenn man, also so, zumindest sehe ich das so in meiner eigenen Biografie, ich selber bin noch in diesen östlichen Codes sozusagen groß geworden und da verhaftet. Ich sehe es bei meinen Kindern, da löst sich das schon auf, verändert sich weiter. Mhm. Das finde ich auch total gut. Heißt aber auch, ich habe einen gewissen Schatz an Codes, den ich auch kenne, wenn ich mich in den östlichen Räumen bewege. Ne? Mhm. Also ich weiß halt zum Beispiel, dass Kreativität und auch Bodenständigkeit, Bodenhaftung ist auch was sozusagen Leute mit einer östlichen Sozialisierung halt total auszeichnet. Ne? Und das ermöglicht auch mir halt
Pragmatismus.
Das ermöglicht mir halt einen super Zugang. Mhm. Ja? Also ich das ist so ein bisschen immer so auch Homecoming. Ne, wenn man dann in diesen Räumen unterwegs ist. Ja. Das heißt, das hat auch Vorteile. Das ist mir auch ganz wichtig, das so darzustellen. Ne. Ja. Ich will das nicht als Defizit irgendwie darstellen, dass man aufgrund seiner Sozialisierung, weil man was anderes nicht kennt, ein Defizit hat. Nein, ganz im Gegenteil. Man entwickelt sich weiter, lernt neue Codes kennen, erweitert sein eigenes Spektrum, aber hat auch immer noch die Base, auf die man zurückgreifen kann. Ne.
Hast du diese Doku gesehen mit Angela Merkel, wo sie das sagt? Das ist ja diese Doku, wo Eske und ich auch drin waren, mit Mitri Sirin. Und der konfrontiert Angela Merkel damit, dass mal sie in irgendeinem Artikel ihre Biografie, ihre DDR-Biografie als Last bezeichnet wurde. Und dann hat sie gesagt, das ist für sie bis heute strange, dass jemand das als Last bezeichnet. Ja, also alles, was bis 89 war, ist eine Last in ihrer Biografie. Ja, und jetzt sagst du ja genau, das ist kein Defizit.
Das ist kein Defizit, auf keinen Fall, sondern man betrachtet Dinge einfach anders, ne? Und in die heutige Zeit übertragen, man betrachtet auch politische Entscheidungen ein Stück weit anders, ne? Wenn wir jetzt zur Energiepolitik kommen und dann auch zu den Entscheidungen jetzt beispielsweise in der letzten Legislaturperiode, wie dem Gebäudeenergiegesetz, was auf jeden Fall auch einen Sinn hat, wenn man ein Klimaziel erreichen will. Man muss aber gleichzeitig schauen, okay, passt es denn auch, ist es sozialverträglich? Ja? Und das in Gesamtdeutschland, aber natürlich auch im östlichen Teil des Landes. Und wenn man dann halt schaut, wie die sozioökonomische Situation dort ist, dann stellt man halt fest, okay, die Leute haben vielleicht nicht die Kapitaldecke, um das zu bedienen. Und dementsprechend ist auch klar, dass die Akzeptanz für diese Politik nicht ganz so groß ist. Ne? Ja. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass es auch mehr Interesse gibt, dass es sichtbarer wird. Das ist auch ein Entschluss gewesen, auch hier zu euch zu kommen, ja, um das auch in einer gewissen Community auch nochmal hoffentlich auch auf interessante Art und Weise präsent zu machen. Dass das auch ein Indikator und ein Kriterium sein muss, auch für Politik. Wie wirksam kann sie sein? Mhm. Und zu Angela Merkel, also ich habe natürlich da oben in dem Wahlkreis, bin ich unterwegs gewesen, ich habe sie mehrfach erlebt. Es war immer so wie dieser gewisse Effekt, wenn man jemanden aus dem Fernsehen kennt und wenn man die Person dann in echt sieht, ne, das waren durchaus immer, muss man sagen, also auch sehr charismatische Begegnungen mit ihr, wie sie sich da auch verkauft hat und gegeben hat. Aber ich fand es spannend, dass eben sie erst zum Schluss ihrer Biografie sie stärker auch diese ostdeutschen Komponenten rausgeholt hat, das auch offener transportiert hat. Sie hat einfach sich sehr stark adaptiert und hat auch eine Agilität gezeigt, die ist auch wieder bemerkenswert aus meiner Sicht.
Es gab ja den Moment, wo es nach Berlin ging.
Ja.
Und das, ich höre das jetzt so raus, um dann wirklich doch ganz oben auch ankommen zu können, musste man nach Berlin.
Also Berlin, die Entscheidung nach Berlin war erstmal auch eine pragmatische. Okay. Also meine Frau hat dann in Potsdam gearbeitet. Ich habe in Leipzig studiert und dann haben wir gesagt, okay, Berlin ist ein guter Punkt, logistisch. Und dann war natürlich bei mir schon in Berlin immer präsent. Also das hat angefangen mit den Urlaubsgästen aus Berlin, wo ich auch Bekannte und Freunde habe von der Zeit damals. Das hat natürlich angefangen einfach dann mit ersten Besuchen. Also irgendwie Ende der 90er war ich dann auf der Love Parade und die Liebe zur elektronischen Tanzmusik hat mich dann auch öfter nach Berlin geführt. Ich sag mal so, Berlin war immer auch faszinierend und ich bin letztlich jetzt nach 15 Jahren dieser Stadt auch sehr dankbar. Und weil sie Chancen bietet. Ja, es ist schon auch durchaus hart, hier zu leben, und für mich persönlich immer auch wieder erstaunlich, dieses fehlende übergreifende Interesse. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu meiner Herkunft und da, wo ich groß geworden bin, wo man in einem Dorf lebt, wo man community-oriented ist, wo man in Vereinen ist, wo sozusagen ein bisschen auch der Narrativ herrscht, geht's den Leuten gut, geht's mir gut, geht's der Gemeinde gut, geht's mir gut. Ja, man ist immer auch an diesen größeren Zusammenhängen interessiert. Versus in Berlin, da ist jeder so für sich unterwegs in seiner Bubble, und wenn man es dann geschafft hat, dann ist gut, aber was der Nachbar rechts und links macht, ist vielleicht nicht ganz so relevant. Ne? Aber nichtsdestotrotz bin ich dieser Stadt auch dankbar für die Räume, für die Chancen, die sie einem eröffnet hat. Und genau, ich habe dann das Studium in Leipzig, bin ich dann immer gependelt von Berlin nach Leipzig. Dort habe ich dann einen Master in internationale Energiewirtschaft gemacht, einen deutsch-russischen Masterstudiengang, also auch ein Semester in Moskau und dann mit russischen Kommilitonen in Leipzig. Es war eine sehr spannende, sehr intensive Zeit, und danach der Berufseinstieg in der Gaswirtschaft, Energiewirtschaft, bis dann jetzt in die Industrie. Und das war dann auch ein dynamischer Weg.
Und ich meine, wie war das Ankommen in Berlin, in West-Berlin als Ostdeutscher? Hast du dann diese Erfahrung gemacht? War das präsent für dich überhaupt? Oder war die Stadt so individualisiert, dass das niemand interessiert hat?
Ich meine, Grunewald ist West-West-Berlin.
Ja, das auch. war erst Charlottenburg. Also ist ja beides Charlottenburg, Grunewald ja auch. Aber es war erst sozusagen die Mikrosituation Wilmersdorf. Und dann jetzt Grunewald. Also ich muss sagen, das ist schon eine gewisse Integrationserfahrung, die ich da auch gesammelt habe. Also die Codes sind andere. Ne? Mhm. Die Community Orientation ist etwas, das vermisse ich auch heute noch. Das habe ich da nicht so vorgefunden. Und dann auch zu verstehen, okay, wie läuft es jetzt hier eigentlich, auch mit der Integration. Ne? Und das, wenn ich das jetzt rückblickend auch betrachte, ist es sehr institutionalisiert. Also du triffst die Leute im Schulrahmen, im Kita-Rahmen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall auch in Vereine zu gehen. Also Vereinsmitgliedschaften sind ein ganz starker Driver und Indikator. Ich war dann 5 Jahre lang Vorsitzender des Fördervereins der Kita meiner Kinder. Habe ich dann irgendwann festgestellt für mich. Ich war der einzige Mann aus unserem Freundeskreis, der sich dann ehrenamtlich engagiert hat. Das haben andere nicht gemacht. Das hat mich dann auch nochmal nachdenklich gemacht, weil ich dachte, okay, ein Code hier ist auch, mach alles, das, was du machst, musst du auch kapitalisieren können. Ne? Mache nichts, was du nicht kapitalisieren kannst, so nach dem Motto. Und da bin ich mir wieder so meiner eigenen Wurzeln bewusst geworden, weil mich hat das und interessiert das auch bis heute, wenn ich den Förderverein der Kita geleitet habe, dann aus einem Interesse und Antrieb heraus auch ein besseres Leben für meine Kinder und für die gesamte Kita zu organisieren, von Beschaffung von Buntstiften bis hin zu einem großen Wassermatt-Spielplatz, den wir da dann organisiert haben. Und das sind halt so Erfolge, die halt auch für mich gezeigt haben, ich muss mich vor Ort engagieren und muss mich einbringen, dadurch lerne ich wieder Leute kennen. Aber das ist jetzt nicht in dem westlichen Teil Berlins vielleicht so üblich. Ja. Das ist so meine
Erfolgreiche Erfahrung. Männer machen das nicht.
Ja. Also es ist einfach ein anderer Fokus, habe ich so für mich festgestellt. Ja. Und den würde ich auch zu diesen gesammelten Code-Erfahrungen mitzählen.
Und aber ist es dann, also ist dir dann in diesen Situationen bewusst gewesen, dass es etwas mit deiner ostdeutschen Biografie zu tun haben könnte, dass du das machst?
Es ist mir dann später bewusst geworden. Ich habe das, also meine Frau, die kommt auch aus den östlichen Bundesländern, die ist ja auch genauso in dem Sinne, die war immer schon jetzt Kita-Sprecherin und hat sich da so engagiert, und dann haben wir das auch zusammen gemacht. Aber ja, ich glaube, das hat was mit meiner Herkunftsprägung und auch dieser ostdeutschen Community Orientation zu tun. Und das hattet ihr auch in dem Podcast mal auch identifiziert, dass das auch eine totale Gemeinsamkeit ist zu der migrantischen Community. Und das kann ich also aus meinem Erfahrungsreich nur bestätigen.
Ich finde es trotzdem nochmal interessant, weil ich habe einen Stereotyp über den Grunewald, und der sagt eigentlich, die Leute sind total community-orientiert. Also die kümmern, also jetzt im Berliner Verhältnis hätte ich gesagt, der Grunewald ist eher da, wo man sich umeinander kümmert.
Also ich erlebe das so, dass das ist eine sehr diverse Gesellschaft ist im Grunewald, die auch nochmal diverser, auch ökonomisch diverser ist. sage ich jetzt mal, als vielleicht zu ländlichen Regionen. Und dass man ein hohes Wohlstandsgefälle hat, das ist auch so, dass ich sehe da so einzelne Bubbles und dieses Community-Oriented ist aus meiner Sicht immer so zweckgebunden. Also wenn ich da zum Gottesdienst gehe und in der Kirchencommunity bin, dann trifft man sich, weil man diesen Zweck hat und man tauscht sich aus. Aber es gibt jetzt sozusagen daraus abgeleitet kein gesellschaftliches Leben in dieser Kirchengemeinde-Bubble beispielsweise. Mhm. Ja, so meine Erfahrung. Sondern es ist, wenn dann ist es so eine zweckgebundene Community-Orientation. Während ich das sozusagen in meiner Herkunft sicherlich andere Strukturen und nicht vergleichbar, aber da habe ich so erlebt, dass da gibt es so eine Abgrenzung nicht.
Mhm. Also die gehen dann am Ende des Tages in ihr Haus zurück und dann ist vorne das Eingangstor verschlossen, die Tür sowieso verschlossen und sind dann in den eigenen vier Wänden. Das wäre auch so ein bisschen das, was ich, wie ich das erfahren habe. Ich meine, ich bin in meiner Biografie oft dort gewesen, dort vorbeigefahren. Auch das Haus des Berliner Fußballverbandes ist auch noch dort, noch bald nicht mehr. Und es findet halt kaum Leben auf der Straße statt. Also ich habe da, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da Menschen beobachten konnte, die zufällig aneinander vorbeigelaufen sind, stehen geblieben sind und dann angefangen haben zu sprechen oder irgendwie überhaupt mal Menschen gesehen habe, die miteinander sprechen auf der Straße. Ich glaube, das ist dort eher so, du fährst mit dem Auto bis vor oder in dein Haus und dann bist du in deinem Haus quasi.
Ja.
Das Leben findet im Porsche statt.
Das sagst du, ja. Also ich meine, das Autobild ist auch viel diverser dort. Als
ja, Lamborghini.
Ja.
Tatsächlich, also ich kenne Grunewald auch, weil erstens der Blindenverband von Berlin dort ist und mein Schwiegeropa dort immer Blindenskat gespielt hat. Und ich nehme es genauso wahr wie du. Mhm. Aber ich dachte, dass
du musst schon sagen, wer. Wir beide.
Wir Özgür.
Weil Stefan hat auch genickt.
Naja, wir Özgür, dass man auf der Straße kaum Leute sieht. Und aber auch, ne, ich dachte halt, es gibt sozusagen diese internen Strukturen, wo Leute so miteinander was machen. Und ich habe auch Pizzen ausgeliefert im Grunewald und da gab es immer das schlechteste Trinkgeld. Und da war das wirklich so, der Porsche vor der Tür, 10 Cent Trinkgeld. Und dann aber noch mit einer Geste, mit so einer großen Geste, hier, 10 Cent, die kannst du behalten. Vielen Dank.
Ja, was ich auch schätze am Grunewald ist, dass es entspannt ist. Mhm. Also das ist zum Beispiel etwas, das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Ja. Also während ich so ein bisschen diese angespannten Atmosphären, die findet man da nicht. Es ist halt grün, es ist, ne, den Leuten geht's gut. Mhm. Ja, das ist so, und das drückt sich in einer gewissen Entspanntheit aus. Was ich natürlich jetzt auch erlebe, durch die Sportvereine meiner Kinder, du musst, wenn du zu Grunewald dann Kontakt haben willst, über Institutionen gehen. Mhm. Also das Bild, dass man da mit irgendwem ins Gespräch kommt an der Bushaltestelle oder so, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und genau, deswegen ist das was, es muss organisiert sein. Ja, und das ist was, also auch wieder sozusagen zu dem Thema Integration zurückzukommen, also für mich als Binnenmigrant, der mit einer ostdeutschen Herkunft jetzt im Grunewald lebt, war dann auch irgendwann der Punkt, okay, also Integration bedeutet hier sich organisieren. Mhm. Ja, und das ist etwas, fand ich persönlich, für mich war das eine Erkenntnis.
Ja, ich meine, da ist ja, also was Fußball angeht, ist ja der Berliner SC da auf der Hubertusallee. Ich glaube auch ein mitgliederstarker Verein, wenn ja. Ich nicht alles täusche. Ja,
korrekt.
Aber es gibt ja auch so Einzelsportvereine, die das ja auch nicht unbedingt bestärken, dass dann irgendwie eine Form von Integration stattfindet, weil wenn dann irgendwie das Kind Einzelunterricht mit dem Tennislehrer oder der Tennislehrerin hat, dann hat man auch nicht so viel mit anderen Eltern zu tun.
Total, also das ist wirklich hochspannend. Fußball, Tennis, Hockey, das sind so Bereiche, wo ich jetzt Kontakt habe und was da auch sozial passiert, das könnt ihr natürlich alles viel besser analysieren, aber das ist schon Fußball sehr divers, alles da, Tennis und Hockey sind eher so segregiert und das ist hochinteressant, wie das so funktioniert. Mhm. Auch diese Rückzugsräume, die da entstehen und genau.
Ja, der Hockeysport war ja schon, also das ist ein Mannschaftssport, aber da war auch schon immer, auch in meiner Jugend, sehr weiß. Ich kann mich erinnern, als ich bei Tennis Borussia spielte in der Jugend, war der eine Platz auch ein Hockeyplatz. Und das war wirklich so, drei Felder und ein Feld ist halt sehr markant anders. Das war sehr bezeichnend. Ich glaube, das ist heute immer noch so, dass dieser Sport so geprägt ist.
Ja, ansonsten natürlich eine tolle Sache ist die Nähe zum Olympiastadion. Also das genieße ich zum Beispiel sehr. Und für mich war natürlich auch als Fußballfan, Fußball war immer auch ein Tor zur Welt. Das war immer so dieses, und das hat auch das Leben in den östlichen ländlichen Regionen ausgezeichnet, aus meiner Sicht. Man hat in einer gewissen Box gelebt. Ja? Die Gemeinde, die Community, die man hatte, das war so eine Box. Und wenn du aber mal out of the box was machen wolltest, das war eher vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Und da hat Fußball für mich auch eine große Rolle gespielt. Und war das Tor zur Welt und jetzt ist halt Hertha der nächste Verein und deswegen gehe ich doch ab und zu mal hin und auch mit
TB meinem Sohn. TB ist ein bisschen näher.
TB ist noch ein bisschen näher, du hast recht, ja, stimmt, da war ich noch nicht gewesen.
Räumlich.
Aber, das
und Babelsberg ist auch nicht so weit.
Genau, da ist vor Babelsberg 03, ist auch nicht so weit, genau, da war ich auch schon mal gewesen zum Spiel.
Ist wieder erste Liga.
Ja, richtig, also das, genau, man hat da echt die Auswahl und das ist aber auch etwas, was ich würde mich da immer auch als Lokalpatrioten bezeichnen, weil ich gucke dann immer vor Ort, was da ist und nehme die Sachen dann, mit denen ich dort was machen kann. Ne? Und dementsprechend gehe ich da auch gerne zum Olympiastadion. Auch das Gelände ist super. Gibt ja viele Veranstaltungen auch über das Jahr gesehen und das ist ein großes Highlight.
Und in deiner Jugend war es dann Hansa?
In meiner Jugend war es Hansa, genau. Ich bin Hansa Rostock-Fan. Auch nach wie vor, ich halte da die Stange. Es ist leider so, dass man natürlich durch die ganzen Ereignisse mit den Fans da mit einem gewissen Discount lebt. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, dass es auch positive Beispiele gibt. Mein Sohn ist auch Hansa Rostock-Fan. Wir waren jetzt auch ab und zu im Stadion. Aber auch da nochmal zu einem eurer Podcasts, wo du es auch beschrieben hast, so diese Stimmung und Atmosphäre im Stadion. Da habe ich schon wahrgenommen, dass es da auch Unterschiede gibt. Und auch im Ostseestadion, so sehr ich es liebe, es ist manchmal so eine latent aggressive Stimmung. Also damit fremdel ich da mittlerweile. Und das ist so ein Punkt, wo ich merke, okay, ich habe mich verändert. Ich habe irgendwie eine Entwicklung durch. Und das sind so Punkte, wo es für mich manchmal interessant ist, das so zu beobachten.
Schöne Grüße an Peter Tschoch, ehemaliger Kommilitone Grüße, von
Peter,
uns,
an Peter.
Der sehr tolle Bücher über die Ultraszene von Hansa Rostock geschrieben hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Und wir hatten jetzt tatsächlich auf Twitter einen kurzen Streit, weil ich beim Abstieg geschrieben habe, guck mal, da sind die Nazis wieder, die da ihre Pyrotechnik machen. Mhm. Und Peter hat geschrieben, aber das sind doch nicht wir alle. Peter, du wirst irgendwann noch in diesen Podcast kommen und wir reden darüber. Ist ganz spannende Fanszene eigentlich.
Peter war doch auch Fanbeauftragter in Neustrelitz, oder?
Genau. Fanbeauftragter. Und jetzt hat jetzt ein Buch geschrieben, kann man ja Werbung machen für Fußballheimat Berlin. Hat ein Buch herausgegeben gerade. Genau.
Ja, und ein Schulkamerad von dir ist ja auch auf Buchtour momentan.
Genau.
Ronny Blaske, auch schöne Grüße an Ronny.
Ja, von mir auch,
Ronny, wenn du das hörst. In einem Verein und in einer Klasse, oder?
Richtig, genau. Wir haben beide Deutschleistungskurs gemacht und ich durfte dann ertragen, wenn Ronny seine Aufsätze vorlesen durfte. genau. Nee, ich war
jetzt. Warte mal, der schreibt jetzt aber Bücher.
Der schreibt Bücher, ist Journalist und genau.
Waren die nicht genial? Das Genie war nicht.
Doch, er durfte vorlesen, weil er den besten Aufsatz geschrieben hatte, kann ich mich noch erinnern. Okay. Und
übertragen gesagt.
Ich war jetzt gerade neulich in einer Fußballkneipe bei Union Berlin, da hat er sein Buch vorgestellt, mit dem er jetzt unterwegs ist, Fußball und Rassismus. Und hat das da auseinandergenommen, seine Erfahrung und Wertung. Nee, aber was ich so positiv fand am Fußball und auch, ich meine, in den Jahren, und Hansa ist auch ein Kultverein, das darf man nicht vergessen, für eine ganze Region super wichtig. Dementsprechend auch wichtig, wie man mit diesen Ereignissen jetzt da umgeht und sich auch klar davon distanziert und das versucht auch in den Griff zu bekommen, weil zu meiner Zeit, als ich da als Jugendlicher im Stadion war, war das noch nicht so extrem und ich hoffe, dass das auch ein Stück weit zurückgedrängt werden kann. Aber das Fußball war das Tor zur Welt und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen, was das auch für gewisse Milieus auch bedeuten kann, so ein Fußballverein, und deswegen ganz wichtig, da weiter dran zu bleiben.
Wir könnten jetzt noch richtig viel über Fußball reden. Aber lass uns über Energie reden. Nicht nur über Energie Cottbus, sondern über die Energiewirtschaft. Weil ich fand da wirklich ganz spannend in unserem Vorgespräch, und ich habe tatsächlich auch gerade einen Artikel noch darüber geschrieben, zeitgleich, und habe das da auch nachgelesen. Wenn es um Energiewirtschaft geht, ist Ostdeutschland gar nicht so. Also ich hatte gedacht, Ostdeutschland ist total schlecht aufgestellt. Ja, Braunkohle.
Weil du so viele Vorurteile dem Osten gegenüber
hast. Ja, klar. Also ich bin ja in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Ich habe viele Stereotype über den Osten. Und ich habe gedacht, ne, zentrales Stromnetz, Braunkohle, bestimmt alles ganz schlecht. Und dann hast du mich eines Besseren belehrt und hast gesagt, es gibt viel Chancen, gerade im Osten, auch gerade was das Stromnetz und so betrifft.
Ja.
Erzähl doch mal.
Ja, also Energie Politik, Energiesystem, Energieversorgung ist natürlich immer auch ein Abbild von gesamtgesellschaftlicher Entwicklung. Und es ist zwar zum einen ein technisches System, aber es stecken natürlich ganz viele politische Entscheidungen dahinter. Es stecken Versorgungssituationen dahinter, Produktionsbedingungen, aber auch soziale Werte und Entscheidungen. Und wenn man mal sozusagen schaut nach der Teilung Deutschlands in die Besatzungszonen und dann natürlich auch mit der Gründung der BRD, der DDR, hat sich das natürlich sozusagen entkoppelt. Decoupling würde man heute sagen. Mhm. Ne? Das, was man eigentlich vermeiden will, ist damals passiert. Und das bedeutete, dass natürlich in den sowohl westlichen Bereich als auch im östlichen Bereich eigene Entscheidungen für die Energieversorgung getroffen werden mussten und Systeme auch unterschiedlich organisiert worden sind. Und das hat dazu geführt, dass beispielsweise in den östlichen Bundesländern, also gab es zum einen eine planwirtschaftliche Organisation des Energiesystems, die Energiekombinate, dann gab es ein bisschen aufgrund der fehlenden Investitionsmittel auch eine verzögerte Elektrisierung. Mhm. Ne? Also bis in die 70er Jahren gab es noch einzelne Dörfer, die noch gar nicht am Stromnetz angeschlossen waren.
Bis in die 70er Jahre,
genau. In einzelnen Regionen, also im ländlichen Bereich, auch in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Und dann gab es halt eine planwirtschaftliche Kraftwerkstruktur, auch orientiert an den planwirtschaftlichen Industriestandorten und Prozessen. Und die hat dazu geführt, dass es eben ein doch recht gut vermaschtes Stromnetz gibt auf Hochspannungs-, also Höchst-, Hoch- und Mittelspannungsebene. Und das führt wiederum im heutigen System dazu, dass diese Integration dezentraler Windparks oder auch dezentraler PV-Anlagen besser funktioniert, weil der Netzausbau nicht ganz so stark vorangetrieben werden muss. Eher eine Netzertüchtigung, also dass man nochmal sozusagen die jetzt schon vorhandenen technischen Assets nochmal upgradet, nochmal ein Umspannwerk dazu baut, nochmal eine Leitung sozusagen verstärkt, aber dass man nicht komplett neue Leitungen und Linien verlegen muss. Und das wiederum erhöht die Aufnahme der Erneuerbaren in das gesamte Stromnetz. Und wenn man heute guckt, die ostdeutsche Regelzone, die wird von 50 Hertz im Übertragungsnetzbetreiber, der auch hier in Berlin sitzt. Regelzone ist so ein Fachbegriff für sozusagen technische Übertragungsnetze, die eben im Prinzip eine Aufgabe haben, Systemstabilität in einer gewissen Region herzustellen. Und das macht die Firma 50 Hertz, die sitzt auch hier in Berlin. Und man hat mittlerweile den höchsten Anteil erneuerbarer Energien im Gesamtdeutschland im Stromnetz in diesem Bereich. Ne? Das heißt, es gibt ganz viele positive Beispiele dafür. Ne? Es gibt aber auch Zusammenhänge, die sind interessant, weil beispielsweise heute, wenn man heute auf die Stromkosten guckt, sind die Netzentgelte der entscheidende Hebel. Und wenn man in Ostdeutschland über eine demografische Entwicklung spricht, über eine gewisse Deindustrialisierungserfahrung spricht, über einen Strukturwandel spricht, dann bedeutet das, es gibt einfach weniger Menschen und weniger Industrie, die diese Kosten tragen können. Mhm. Das heißt, man hat sozusagen pro Kopf oder pro Unternehmen einen höheren Anteil an Netzentgelten, was man bezahlt. Mhm. Obwohl man für ein gesamtdeutsches Ziel diese Erneuerbaren integriert, hat man am Ende höhere Kosten. Und das, wenn man dann auf die politischen Verhältnisse guckt in diesem Land mit dem Bundesrat, wo die ostdeutschen Bundesländer 23 Stimmen haben, man aber 36 braucht, um eine qualifizierte Entscheidung herbeizuführen, dann sieht man auch, dass es dann Schwierigkeiten gibt, sowas auch vielleicht auch gerecht oder sozialer verträglich zu organisieren. Ne? Und ich glaube, diese Zusammenhänge sind wichtig, die sichtbar zu haben, die präsent zu haben, wenn man auch zukünftig versuchen möchte, energiepolitische Ziele zu erreichen. Und ja, das finde ich nach wie vor faszinierend, wie das so zusammenspielt.
Und mach mich. Also hier, welche, ich meine, wir haben das vorhin schon angeschnitten, aber welche Erneuerbaren sind es denn? Also, du hast Wasserstoff gesagt.
Ja, also es gibt das
Windkraft.
Also Windkraft und PV, als auch Biogas. Ne? Wasserstoff ist noch so eine Art Nischentechnologie, die sich jetzt auch gerade nochmal in Deutschland vor allem sehr stark entwickelt, wo es auch ein hohes politische Aufmerksamkeit dazu gibt. Aber zunächst mal sind vor allem Windkraftanlagen an Land sind etwas, was sozusagen hier sehr stark funktioniert hat. Und warum? Weil, also das ist auch ein Wettbewerb, ein Standortvorteil. Es gibt halt einfach günstigere Fläche in den östlichen Bundesländern. Das brauchst du für diese Windparks. Und dann gibt es natürlich die Netzstrukturen, die vorhanden sind, das aufzunehmen. Und es gibt vielleicht auch eine anders aufgestellte Bevölkerung, die ja vielleicht auch nicht so das soziokulturelle Kapital hat, sich dann auch dagegen vielleicht zur Wehr zu setzen oder sozusagen das aufzuhalten. Da
gibt es ja unter Leuten. Das, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, aber das Buch von Musulici erzählt ja genau diese Geschichte.
Genau.
Das spielt, da kommt der Wessi, kauft es auf und es gibt eine soziokulturelle Situation, wo irgendwie alle am Ende Verlierer sind. Auch im Buch
jetzt. Also wegen der Windparks.
Genau, es soll ein Windpark gebaut werden.
Ja, und genau, und wenn man jetzt aber schaut, also der Economist hat mal einen Artikel geschrieben über Alten Treptow, weil dort eben einfach so große Windkraftanlagen stehen, die über den größer als der Kölner Dom sind. Und das ist einfach gigantisch. Also wenn man da durch diese, wenn man die A11 mal hochfährt von Berlin nach Richtung Stralsund oder auch wenn man im südlichen Bereich die A9, wenn man da von Bayern nach Thüringen fährt, das ist einfach ein, da sieht man auch diese Unterschiede, ne? Was da an Windkraftanlagen steht, das ist ein dezentrales Flächenkraftwerk, was man da wahrnehmen kann. Und wenn man nachts fährt, dann hat man diese roten Sterne ist das Land der roten Sterne. Also es ist faszinierend und in dem Zusammenhang gibt es halt wirklich einen großen auch Standortvorteil mittlerweile, dass man sagen kann, wenn man in östlichen Bundesländern produzieren will, man hat einen hohen Anteil erneuerbarer Stromversorgung. Und darum geht es eben auch, dass man nicht nur die Dinge herausarbeitet, die jetzt problematisch sind und nicht funktionieren, sondern auch auf die Dinge schaut, die sehr gut funktionieren.
War das nicht sogar ein Argument für Tesla? Hat das nicht sogar Musk gesagt, dass das ein Aspekt ist, warum er...
Also wenn man das global galaktisch mal sozusagen projiziert, dann baut er eigentlich mit seiner Autofabrik eine Batteriefabrik, die er in die Regionen der Welt bringt, wo es den höchsten Anteil an Windkraftanlagen pro Quadratmeter gibt. Also sozusagen nicht die Strategie aus einer Automobilistensicht, sondern die Strategie aus einem Energiesystem heraus. Und dann passt das wieder sehr gut zusammen.
Und vielleicht ein Service-Statement, PV steht für Photovoltaik. Vielleicht gibt es einige, die das nicht wissen. Ich bin tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann das war, es muss letztes Wochenende gewesen sein, war in Brandenburg und mussten über die AWUS eigentlich nach Berlin, aber war irgendwas und dann haben wir einen alternativen Weg nehmen müssen, also noch in Brandenburg und sind durch verschiedene Dörfer gefahren und da habe ich tatsächlich mal so Protestplakate gesehen gegen Windkraftanlagen. Das fand ich total interessant, weil auch...
Zum ersten Mal?
Ja. Ich habe die in Ostdeutschland zum ersten Mal gesehen, diese Protestplakate.
Die immer.
Ja?
Ja.
Auf deiner Strecke?
Überall.
Ach, wirklich? Also, ja. Ich habe es da zum ersten Mal gesehen. Also, ich meine...
Keine Windräder, zerstört unsere Landschaft.
Genau.
Zerschneidet unsere Landschaft.
Und also ich kenne das
aus dem Ort, an dem ich lebe, haben wir das, dass da Windkrafträder tatsächlich mitten in den Wald gebaut werden sollen. Hm. An die A11 tatsächlich auch. Da sind irgendwie Adler und so. Und
ja, ich meine, ich kenne das halt aus der, also wir hatten ja mit dem Kollegen Bernhard Feuchtner mal dazu geforscht, wie so NPD-nah, also NPD und NPD-nah Medien, AfD und AfD-nah Medien über Umweltthemen sprechen und schreiben. Und da war das halt ein ganz, ganz großes Ding, so dieser Protest gegen Windkraftanlagen. Ja. Und die Plakate haben mich so an diese ganzen Bilder, die ich damals gesehen hatte, stark erinnert. Das fand ich total interessant.
Ja. Aber es gibt ja auch einen guten Grund, wenn ich es richtig verstehe, weil du sagst ja auch, die Ostdeutschen bezahlen das dann auch mit ihrer Stromrechnung.
Genau, und das ist ja Umbau. Ja, genau. Und es ist ja, also Transformation ist immer die Frage, was ist gewollt, was ist ungewollt, ja? Und was bedeutet Transformation und für wen, für welche Akteursgruppen bedeutet es was, ne? Und für die sozusagen örtliche Community im Dorf neben dem Windpark ist ein Windpark erstmal ein, wie soll man sagen, Vermögensrisiko, weil es letztlich Grundstückspreise absenkt, weil es sozusagen ökonomisches Risiko darstellt. So, und da braucht es einfach Mechanismen, wie man das heilen kann, ne? Durch eine Bürgerbeteiligung, in welcher Form auch immer, um einfach mehr Akzeptanz zu schaffen. Und ich glaube, das würde ich dann auch durchaus immer eher positiv sehen, dass die Leute sozusagen sich ihrer eigenen Handlungswirksamkeit, Selbstwirksamkeit auch bewusst werden und sagen können, okay, wir stehen dagegen auf. Mhm. Und wenn, dann organisiert das so, dass wir auch wieder was von haben. Ne? Mhm. Wenn man nach Bayern guckt zum Beispiel, da boomt eben auch diese Wasserstoffpilotprojekte, die boomen in Bayern. Warum? Weil die Communities dort haben auch das nötige Kapital, zu sagen, wir bauen die PV und Windparks und kombinieren das mit Wasserstoff und Abwärme und versorgen damit unsere Gemeinde. Ist ein Boom, das ist ein Run. Während in den östlichen Gemeinden fehlt dieses Geld, ja, das so integrieren zu können in eine eigene regionale Wertschöpfung. Und das ist auch ein Risiko. Das ist auch ein Risiko für so eine Technologieentwicklung. Ja, und deswegen aus meiner Sicht wichtig, auch auf diese sozioökonomischen, soziokulturellen Faktoren zu gucken, um eben dann zu sagen, okay, die Politik, die ich hier in Berlin entscheide, damit die auch vor Ort sich entfalten kann und wirksam sein kann, muss ich diese Zusammenhänge berücksichtigen.
Mhm. Du hast es ja vorhin gesagt mit dem Gebäudeenergiegesetz. Ich habe immer gedacht, irre. Also wir leben in einem Land, in dem der Umbau einer Energiequelle oder einer Wärmequelle, der sowieso nötig ist, staatlich finanziert, subventioniert wird und die Leute regen sich auf. So, da habe ich immer gedacht. Und dann habe ich jemanden getroffen, der ein kleines Unternehmen, 10 Mitarbeiter oder so, die produzieren, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht genau, produzieren irgendwie, sind Zulieferer für etwas. Und der hat mir dann erzählt, naja, unsere Gaspumpe ist gerade jetzt dran. Und wenn ich die jetzt umbaue, trotz all der Subventionen, stehe ich vor der Frage, auswechseln oder eine Person entlassen.
Ja, und
genau. Und also wenn ich auswechsle, ja, dann entlasse ich eine Person.
Ja.
So, ne, 10 Mitarbeiter, eine Person, ja, er trägt auch Personalverantwortung und das ist in Ludwigsfelde. Also das ist tatsächlich, ja, ne, so, ja, Berliner Umland. Und dann dachte ich, ach krass, also danke mal für dieses Beispiel, ne, für dieses handfeste Beispiel, wo ich sehe, okay, ist doch komplizierter.
Wenn Transformation Arbeitsplätze gefährdet, dann steigt die Betroffenheit der Menschen. Ne? Und ich glaube, auch da lohnt wieder ein Blick. Die friedliche Revolution hat dann in den Jahren danach dazu geführt, dass praktisch es eine Sanierungswelle gegeben hat. Eine gewisse, ne, so sozusagen einen ersten Kohleausstieg in den östlichen Bundesländern von Coal to Gas Switch, würde man jetzt technisch sagen. Ne? Also wo man von Kohle auf Gasversorgung umgestiegen ist in der Wärmeversorgung. Dann hat man viel Infrastruktur gebaut, auch Gasnetz ausgebaut etc. Und für den privaten Hausbesitzer in den östlichen Bundesländern bedeutet das Gebäudeenergiegesetz, dass er jetzt nach 30, 25, 20 Jahren in seinem Zyklus seiner Heizung vor die Entscheidung gebracht wird, okay, erneuere ich meinen Gasheizkessel oder baue ich eine Wärmepumpe, eine PV-Anlage, einen Speicher mit entsprechendem System. Und das sind Investitionsentscheidungen, die liegen in einer Range zwischen, ich sag mal, 8 und jetzt roundabout 25.000 Euro. Ne? Und wenn man dann weiß, wie viel Kapital eben die Haushalte akkumulieren konnten in der Zeit, ne? Wenn man dann an das Lohnniveau denkt, wenn man an die Zeiten der Arbeitslosigkeit denkt, dann weiß man einfach, okay, diese Vorgabe kann da nicht funktionieren und kann nicht resonieren. Ne? Und das ist sozusagen Steilvorlage für politische Ränder und Extremisten, das zu kapern, das Thema. Und meine Beobachtung ist, Energiepolitik gab es lange einen gesellschaftlichen Konsens, ist aber jetzt wieder als Konfliktthema zurück, auch zurück im Wahlkampf und eben auch zurück auf der politischen Agenda.
Ich hatte auch Studien, ich weiß gar nicht mehr, also, ist jetzt ein Jahr her, glaube ich, dass ich auf dieser Veranstaltung war, da ging es um Energiepolitik, auch um das Gebäudeenergiegesetz. Und da waren so relevante Stakeholder bei der Veranstaltung in Schöneberg und da wurden verschiedene Studien vorgestellt und ich habe da die Kernmessage mitgenommen, dass dass per Design davon ausgegangen wird, jede Person, die ein Eigenheim besitzt, ist wohlhabend und kann sich deswegen den Wechsel leisten. Und das war dann irgendwie als Kernmessage, ging da mit halt so, dass es sehr voraussetzungsvoll, weil für viele Menschen gilt eben, dass sie nicht per se wohlhabend sind, sondern dass halt das einzige Eigenheim ist, dass sie sich mit ihrer harten Arbeit leisten konnten, aber das auch eben bedeutet hat, dass sie sonst nicht mehr so viel Geld dann hatten, weil sie sich dieses Haus gekauft haben oder weil es immer noch mit einem Kredit abgezahlt wird und dass das jetzt wirklich eine ökonomische Last für die ist.
Ja, und es gibt also 40% der Eigenheimbesitzer in Deutschland haben 30.000 Euro Barliquidität oder weniger. Das heißt, wenn ich zwischen 8.000 und 25.000 Euro unterwegs bin und dann auf diese 30.000 Euro jetzt mal gedanklich in dieser Betrachtung schaue, dann ist es natürlich etwas, die Leute haben das Geld für andere Dinge vielleicht auch geplant, für eine Reise oder was für ein neues Auto oder wollen den Kindern was geben. Das heißt also, da muss ich politisch differenziert agieren. Ja, und ich glaube, die Notwendigkeit, den Gebäudesektor als große Verbrauchsquelle für Energie, als großen, also 40% der Primärenergie gehen in den Gebäudesektor und damit entstehen dort ein Großteil der Emissionen im Gesamtsystem, da was zu machen, diese Notwendigkeit, die besteht ja. Nur wenn ich die Wirksamkeit und die Akzeptanz erhöhen will, dann muss ich auch diese sozioökonomischen Strukturen mit berücksichtigen. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass das einfach präsenter ist, dass das dann auch in einer Kommunikation, auch in Pfaden, wie das eben auch politisch terminiert wird, dass man das berücksichtigt.
Mhm.
Ja?
Ja, eine weitere Studie, die ich da noch mitgenommen habe, also das ist wirklich über ein Jahr her, aber alles, was hier so ein bisschen gerade aktiviert wird durch dich, war auch, dass sich das am Ende des Tages, also ne, Stichwort soziale Verträglichkeit, dass es sich am Ende des Tages rentiert für Unternehmen, die aus dem Wohnsektor, die mehr als hunderte Wohnungen vermieten, dass es sich für die rentiert, weil wenn sie diesen Wechsel vornehmen, steigen offensichtlich im Schnitt die Mietpreise.
Ja, klar. So. Es wird umgelegt.
Genau, es wird umgelegt und dann lohnt es sich tatsächlich für die sogar, dass dann eben, dass ihre Mieteinnahmen steigen. Mhm. Und am Ende des Tages ist es für die dann eben ein gutes Geschäft. Mhm. Und das ist ja das, wo es dann eben für die MieterInnen problematisch wird.
Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, das ist langfristig gesehen bei den Energiepreisen und bei der Ausgestaltung der Energiewende auch ein Thema. Dass man eben schaut, wie kann man auch gewisse Unwuchten und Ungerechtigkeiten auch versuchen zu mildern. Also ganz wegkriegen wird man sie nie, weil das Energiesystem funktioniert in gewisser Hinsicht solidarisch. Das heißt, dass man auch Ausgleichseffekte hat zwischen verschiedenen Akteursgruppen, aber dass man das zumindest stärker berücksichtigen kann.
Wir sind so langsam am Ende von unserem Podcast. Die Zeit ist um. Ich will aber noch dich zwei Sachen fragen. Wenn du nichts mehr hast, Özgür?
Nee, ich habe nur auf die Uhr geschaut. Und krass, also ich dachte, es wäre so.
Ich weiß nicht, hast du noch was, was du dringend sagen willst? Und ich habe so zwei so ein bisschen launige Abschlussfragen.
Ja, bitte.
Launig. Ja, erste Frage. Ich war letztens bei Twitch, beim Twitch-Kanal der ARD und es ging um Stereotype über junge Ostdeutsche. Mhm. Und da war ein Koch-Influencer. Der macht Essen-Influencer. Mhm. Und wir uns wurde dann gefragt, was unser Lieblings-Ossi-Essen ist. Und jetzt haben wir ja einen Experten hier. Was ist dein Lieblings-Ossi-Essen?
Ja, das ist
wir so hatten ja schon eine Folge zu Döner.
Also zwischen Jägerschnitzel und Wurstgulasch und Grießbrei, also irgendwie so dazwischen.
Mit Milchnudeln wurde noch genannt. Genau, darum ging es auch viel.
Also was ich wirklich liebe, und da lade ich alle Hörerinnen und Hörer zu ein, geht zu den ostdeutschen Landbäckereien. Ich bin nur selber in einer groß geworden, aber
also nicht zum Lila Bäcker.
Es gibt
nicht zum
keinen Streuselkuchen am Kudamm. Ja. Sorry, ich suche ihn. Ich suche einfach einen guten Streuselkuchen. Wenn jetzt jemand da einen guten Streuselkuchen hat, bitte sich bei mir melden. Aber für mich ist es ein Kulturartefakt, ein Wochenende Kuchen backen und da wird ein Kuchen gegessen. Das ist irgendwie ostdeutsch. Ich weiß nicht, ob es nur ostdeutsch ist, also korrigiert mich gerne. Aber und diese Landbäckereien, das ist der absolute Hammer. Diesen Kuchendienst da gibt. Und das genieße ich jedes Mal, wenn ich in die Heimat oder auch in südliche Brandenburg oder sonst wohin fahre, das liebe ich.
Yes. Und in dem Hotel Neptun und auch sonst in deiner Zeit als Koch, waren ostdeutsche Gerichte dann auch Teil des Menüs?
Ja, das ist interessant. Also die Kulinarik, das habe ich sogar noch nie betrachtet. Also da hat sich, glaube ich, auch viel entwickelt. Also ich nehme mal das Beispiel Linsen. Ich glaube sozusagen, also ich esse sehr gerne Linsen in vielerlei Richtungen, aber Linseneintopf war zum Beispiel ein klassisches Ostessen. Und ich kenne viele, die so 10, 15 Jahre älter sind, die können keine Linsen mehr essen oder sehen. Die mögen es nicht. Aber es ist jetzt als Local Food wieder zurückgekommen. Ja. Und das ist spannend, wie sich auch Kulinarik verändert hat.
Weil sich Linsen ja natürlich auch sehr gut auch global anpassungsfähig sind. Ne? Also so
genau.
Indische Küche und so, da hast du dann ja wieder.
Richtig, genau. Kannst du global integrieren, ja.
Ja, oder Linsen als Nudeln, so ja. im Biomarkt.
Genau. Hört sich nach Fusion an, nach ostindischer Fusion.
Ja.
Gibt es denn schon so eine Küche? Nee, ne? Also so ein Restaurant?
Vielleicht müssen wir das entwickeln.
Ja, sehr schön.
Und die andere Frage, du bist eigentlich die Folge, bei der es am besten passt. Jetzt haben wir schon über Fußball geredet. Wer wird Fußball-Europameister? Und warum sind nur zwei Ostdeutsche und am Ende vielleicht sogar nur ein Ostdeutscher? Weil ich glaube, Maxi Bayer ist in Brandenburg an der Havel geboren.
Ach wirklich?
Und der fliegt aber vielleicht noch raus, wissen wir nicht so genau. Wir nehmen ja am 4.6. auf. Und ich glaube, der andere ist...
Robert Andrich.
Robert Andrich, genau. Und das war's.
Ja, also ich.
Und Robert Andrich ist aber Ostberliner, oder? Ist das richtig?
Potsdamer.
Potsdamer, ach.
Hey, unser Podcast.
Und ich glaube, also ich denke, jetzt kommen ein bisschen weniger junge ostdeutsche Spieler nach, weil natürlich die ganzen Nachwuchsstrukturen sind irgendwie, haben sich auch verschoben, würde ich mal denken. Ja. Wobei das auch nochmal eine interessante Betrachtung ist, wer hat eigentlich Fußball gespielt in der DDR, und die DDR hat auf Fußball nicht so einen Wert gelegt. Ne? Die DDR-Nationalmannschaft war ja nur einmal bei der WM, 74. Sport wurde ja eben auch anders politisiert, und auch die Aussiebung, auch ein krasser Freiheitseingriff, ne, dass man nicht entscheiden konnte, was man selber machen wollte. Auch etwas, was ich wo ich sehr froh bin, dass es eben die friedliche Revolution gegeben hat, ne? Wo ich überhaupt sehr froh bin, ne, das muss ich hier auch nochmal ganz klar sagen. Also das möchte ich auch nicht wissen. Ich bin auch sehr dankbar für. Es ist aber auch
interessant, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, wenn wir so einen Podcast wie diesen hier machen, müssen wir das irgendwie immer nochmal betonen.
Ja,
voll. Und ich würde ja sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit. Also ich meine, wir sind 82 geboren. Dass wir es nochmal aussprechen müssen, ist so komisch. Als wenn wir das irgendwie in Frage stellen.
Nur weil ihr positive Geschichten über eure Kindheit erzählt, kommt dann eben dieser Druck zu sagen, aber ich bin trotzdem irgendwie, ich möchte nochmal klarstellen.
Ja, wenn du sagst, was ich noch sagen wollte, dann fallen mir nochmal zwei Sachen ein. Also zum einen das Grundgesetz, das fand ich jetzt sehr spannend, dieser Geburtstag des Grundgesetzes, 75 Jahre in Gesamt, also in Deutschland, 34 mit Ostdeutscher, da fand ich die Debatten sehr interessant. Ne? Und ich glaube, es ist ein bisschen zu viel verlangt von den ostdeutsch sozialisierten Menschen, die jetzt ein bisschen älter schon sind, sich dahinter zu versammeln, weil die sind anders sozialisiert, die haben gesehen, wie eine Verfassung da war, wie sie nicht gelebt wurde, wie ein Staat zusammengebrochen ist. Das sind so Erfahrungen, die haben Leute aus den westlichen Regionen nicht. Aber ich glaube zum Beispiel dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist sowas, sich dahinter zu versammeln, das hat sowas Integratives und Integrierendes. Das ist faszinierend, und da bin ich wirklich froh. Und für mich ist das nicht selbstverständlich. Also das ist was, das unterscheidet mich vielleicht auch von anderen. Ich sehe diese Freiheit, ist für mich ein hohes Gut, und es ist nichts Selbstverständliches, sondern das muss man wirklich kämpfen und bewahren.
Was ich sehr toll
mit Leben füllen, meinst du, ne?
Ja, mit Leben füllen und dafür eintreten. Und
was ich sehr toll bei der Feier fand, war Katharina Thalbach und Andrea Meier. Ich habe den Nachnamen vergessen. Die haben dann ja die Kinderhymne von Bertolt Brecht gesungen, Anmut spart nicht nur Mühe, auf der Melodie des Deutschlandliedes. Das fand ich sehr gut bei den Feierlichkeiten, weil damit haben sie den Osten nochmal reingebracht, und diese ganze Frage nach was ist vielleicht auch verpasst worden, was für ein Diskurs haben wir nicht geführt in den 90ern.
Ja.
Aber du hattest noch einen zweiten Punkt.
Zweiten Punkt, was ich sagen wollte, was mich sehr bewegt hat, war in meinem Weg, waren immer diese Statistiken, Arbeitslosenzahlen, große Arbeitslosigkeit. Ne? Und ich hatte in meiner Studentenbude dann in Leipzig, hatte ich so ein schönes Plakat an der Wand. Da war oben die Arbeitslosigkeit abgetragen, aber unten war die Erwerbstätigkeit und Erwerbstätigenquote. Und wenn man sieht, einfach Arbeit, was das für eine Rolle spielt in den östlichen Bundesländern, dieser Arbeitsethos, die Leute sind wirklich fleißig, und also das ist sowas Positives, und es wird einfach teilweise so dargestellt, dass es eben zwar eine hohe Arbeitslosigkeit auch heute noch eine höhere gibt, aber diese höhere Erwerbstätigenquote, die findet man zu wenig. Ja, und das ist so, um da den Kreislauf wieder zu schließen, das ist etwas, das ist auch so ein Zusammenhang, den ich gerne viel sichtbarer hätte.
Ja. Und jetzt haben wir ja schon gesprochen, der einzige Mensch, der Fußball-Weltmeister wurde, der in der DDR geboren wurde, ist?
Das ist eine gute Frage. Der einzige Mensch, der
6-mal die Champions League gewonnen.
Achso, Toni Kroos. Ja, stimmt. Kroos. 2014. Ja, genau. Ja,
ist der Einzige. Okay. Ist der Einzige. Und wer wird Europameister? Da bist du jetzt so ein bisschen drumherum laviert.
Ja, da habe ich
drum herum laviert.
Wir geben jetzt alle einen Tipp ab. Ich sag Deutschland.
Das ist gut.
Ja, sag du erstmal.
Ich sag auch Deutschland. Ich bin grundsätzlich immer optimistisch, dass dieses Turnier das ist, wo es mal wieder klappt.
Ich kann es mir auch vorstellen und sage dennoch Frankreich.
Frankreich. Okay.
Das weil ihr jetzt beide Deutschland gesagt habt.
Ach, deswegen.
Ist gut.
Wenn die zwei Ostdeutsche sitzen, muss der nicht gerade was anderes sagen.
Ja, klar. Okay. Aber ich bekenne mich zum Grundgesetz.
Sehr gut. Okay, Stefan, danke, dass du da warst. Ganz tolle Folge. Ganz viele Sachen gelernt über Energiewirtschaft. Und wir bleiben in Kontakt.
Vielen Dank.
Danke und dann euch. Bleibt uns
nochmal
zu sagen.
Super 11. spannende 11. Folge.
11.06. Bunter Bahnhof, Cottbus.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Das war BOM, Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de